kannst du heute mal das Intro kurbeln. Willkommen zu SEO-Date Folge 2, der Podcast mit Christine und Hans Kronberg. Unsere Themen heute sind, welche SEO-Tools muss man kennen? Die Marktanteile der SEO-Tools in Deutschland.
Wir fragen uns, ist SEO heute wirklich schwerer als vor 5 Jahren?
SEO-Click-Searches. Fast 65% aller Suchanfragen bei Google bleiben ohne Klick.
SEO-Fachkräftezertifikat des BVDW, da sprechen wir drüber.
Wir sprechen über das Google Core Update Lite vom 14. März.
Wir haben einen Tipp für die Konfiguration der Google Search Console.
Aktuelle SEO-Jobs.
Und wir sagen Danke.
Danke, danke schon mal. Kommen wir zum ersten Thema. Welche SEO-Tools muss man kennen? Die Frage ist natürlich grundsätzlich erstmal schwer zu beantworten. Und wenn man 10 SEOs fragt, kommen da wahrscheinlich irgendwie 15 Antworten. Um das zu lösen, habe ich mal eine kleine Studie gemacht, wie die Marktanteile der SEO-Tools in Deutschland sind. Das wurde, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Irgendwelche Marktanteilsstudien von SEO-Tools. Hat den einfachen Grund, dass das gar nicht so einfach auf den ersten Blick ist. Es gab früher, erinnerst dich wahrscheinlich noch, oft so Umfragen.
Bei SEO United.
SEO United war da sehr beliebt. An der Stelle Grüßung an den Heiner. Von dem habe ich auch ewig nichts mehr gehört. Auf jeden Fall, damals ja, gab es einmal im Jahr dann die SEO-Wahlen. Ja, genau. Und da wurde dann irgendwie der SEO des Jahres gewählt und das SEO-Buch des Jahres und das Tool des Jahres, der Blog des Jahres. Als SEO-Tool-Anbieter, damals war ich ja noch da Head of Marketing bei Sistrix, waren das immer mega stressige Zeiten. Und das lag dran, dass man kann es fast erraten und erahnen, natürlich solche Umfragen ohne Ende zugespammt werden. Mhm. Also wie kann man auf die Idee kommen? Ne? Ja, eine Online-Umfrage zu SEO-Themen. Also eine schlimmere Gruppe kann man wahrscheinlich kaum befragen. Ne? Die wissen natürlich genau, wie man da irgendwelche Bots drauf schickt und da irgendwelche Zahlen faked. Ich hatte natürlich da das Interesse, dass die möglichst fair ablaufen, die Wahlen. Also wenn es fair läuft, war ich mir ziemlich sicher, dass Sistrix gewinnen wird als Tool. Was ich natürlich unbedingt verhindern wollte, ist, dass irgendein Tool dann ein Jahr lang durch den Markt läuft und sagt, hey, wir sind hier das beliebteste SEO-Tool, weil die sich da irgendwie hochgeklickt haben. Was ich dann gemacht habe, ist täglich die Zahlen mir notiert und guckt, ob das dann irgendwie organisch glaubhaft irgendwie wächst. Mhm. Da sah man dann eigentlich fast immer da, keine Ahnung, irgendein Tool, jeden Tag 10 Stimmen mehr und auf einmal 2 Tage vor Ende der Abstimmung plus 200 Stimmen an einem Tag. Irgend so eine Explosion dann. War nicht nur bei den Tools, auch bei den SEOs und Blogs und sonst was. Also da waren dann schon durchaus die ein oder anderen Eitelkeiten geweckt.
Wobei, wenn man das so auffällig macht, ich meine, wenn man schon faket, dann muss man das auch clever machen, ne? So ein inkrementelles Wachstum.
Ja, du wärst der bessere Faker. Also die meisten haben das sehr plump gemacht. Okay. Was ich nur tun konnte, ist dann im Prinzip den Veranstalter dieser Umfragen
freundlich darauf hinweisen,
ja. Guck mal, findest du dieses Wachstum natürlich und wie gehst du damit um? es waren ja nicht nur SEO United, das war durchaus auch T3N und solche Geschichten. Mhm. Ich glaube, es gab in der Zeit, wo ich bei Sistrix war, ich glaube, rund 15 solcher Umfragen und 15 Mal hat auch Sistrix gewonnen, aber ich glaube, wenn ich da nicht aufgepasst hätte wie so ein Wachhund, dann hätten wir wahrscheinlich die Hälfte der Umfragen verloren, locker, mindestens.
Okay.
Also da wurde ja gerne ein wenig die Wahrheit verdreht. Nun ja, auf jeden Fall, damals habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie kann man denn irgendwie wirklich die Marktanteile relativ einfach bestimmen und relativ korrekt. Also wie gesagt, Umfragen sicherlich nicht, das die beste Methode. Der Sören Eisenschmidt hat da auch mal eine Umfrage gemacht, die war wissenschaftlich und wesentlich anspruchsvoller. Ich weiß gar nicht mal genau, wie er damals die Probanden ausgewählt hat, aber ich befürchte, dass da auch schon das nicht ganz repräsentativ war, weil es war halt seine Bubble und da wird das eine oder andere Tool überrepräsentiert sein gegenüber anderen. Und was ich eine Zeit lang gemacht habe, war das über Google Trends. Das ist schon mal so ein bisschen unabhängiger. Aber auch das kannst du natürlich, wenn du wolltest, faken. Gibt es ja durchaus Leute, gerade SEOs, die das vielleicht manchmal gerne machen.
Hast du da einfach nur die Toolnamen gefragt?
Genau. Und
da kann ja auch wieder so ein bisschen eine Schieflage reinkommen, weil halt da so eine, weiß ich nicht, es gibt ja Tools, die haben Blogs und die ranken ja möglicherweise mit diesem Blog-Content auch und das wird halt auch nachgefragt und das verzerrt dann
die
Trendabfrage.
Und es gibt kostenlose Tool-Sachen, die dann vielleicht stärker nachgefragt werden, obwohl das nicht wirklich, also nicht im Sinne von professionell und macht Umsatz, das Tool, also du kannst nicht differenzieren, dass ein Tool häufig bei Google gesucht wird, ob die Leute da eher den bezahlten Teil des Tools suchen oder den kostenlosen.
Also ja, wenn du diese
Unterscheidung professionellen willst, oder nicht den professionellen, das ist alles nicht so ganz ideal geeignet. Und was eine sehr gute Methode ist, und das habe ich eben jetzt auch gemacht, ist einfach die Stellenanzeigen auszuwerten. weil wenn ein Unternehmen in seiner Stellenanzeige explizit sagt, wir möchten gerne, dass du dich irgendwie mit Tool 1, 2 und 3 hier auskennst, dann kann man davon ausgehen, dass die dieses Tool fest im Unternehmen verankert haben, damit regelmäßig arbeiten, Leute suchen, die das bedienen können und das wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang so bleibt, weil dass man nicht mal so eben dann wechselt, wenn man schon extra Personal dafür sucht. Das habe ich gemacht, da mehrere tausend Stellenanzeigen ausgewertet und habe hier mal die Daten für Deutschland. Das sind praktisch relative Marktanteile, was ich jetzt sage, also nicht absolute, sondern der Marktführer wird praktisch gleich 100 gesetzt und anteilsmäßig dann die anderen. Die meisten nutzen auch mehrere SEO-Tools, also die Summe der Zahlen ist dann größer als 100. Und auf Platz 1, wenig überraschend wahrscheinlich, ist die Google Search Console. Dann praktisch mit einem Indexwert von 100 oder 100%, wie man es nennen möchte. Und auf Platz 2 folgt dann knapp, dahinter ganz knapp, mit 97,3 ist dann Sistrix. Also in Deutschland ist führt praktisch kein Weg an Sistrix vorbei eigentlich. Das ist so das Standard-Tool, was hier genutzt wird. Und auf Platz 3, eigentlich sind auch nicht wirklich überraschend, finde ich, aber trotzdem interessant, ist der Screaming Frog.
Finde ich überhaupt nicht überraschend, weil bei mir ist der Frosch täglich im Einsatz. Was mich ein bisschen erstaunt, ist der Abstand zu Sistrix, ne? Also
ja.
Klar, also Screaming Frog ist in der Funktionalität nicht ganz vergleichbar mit Sistrix. Ne? Da hat Sistrix ja noch andere.
Soll den Abstand noch kurz nennen?
Das wäre vielleicht ganz sinnvoll.
Screaming Frog mit 43,8 zu eben 97,3 Sistrix, also ungefähr die Hälfte so von Sistrix. Finde ich aber auch nicht komplett überraschend, weil ich glaube, Sistrix wird oft noch so verwendet, ich habe schon mal Kennzahlen, aber ich arbeite noch nicht an der Website. Aber immerhin habe ich schon mal Kennzahlen, die ich mir regelmäßig angucke. Und vielleicht hilft das ja schon. Die Hoffnung.
Die Kennzahlen
anzugucken. Genau.
Okay.
Und der Screaming Frog bedeutet ja schon, dass ich wirklich auch damit arbeite.
Ja.
Also,
ja.
Dass ich da wirklich Analysen fahre und Sachen mache. Das finde ich gar nicht so unrealistisch, dieses Verhältnis so 2:1, dass viele glauben dadurch, dass sie ein SEO-Tool kaufen, besitzen, dass sie damit schon bessere Rankings kriegen. da fehlt dann halt noch so der nächste Schritt. Genau, nach dem Screaming Frog kommt dann Search Metrics 34,8, SEMrush 31,3.
Die sind so in etwa gleich auf.
Ja, Ahrefs mit 26,8, Riot mit 20,5. Das sind so die Tools, die noch über 20 liegen. Und da würdest du sagen, die sollte man kennen als SEO. Also da kann man davon ausgehen, so jede fünfte Stellenanzeige zumindest erwartet, dass man mit diesen Tools sich auskennt und damit arbeiten kann. Insofern sollte man da einigermaßen sicher mit sein, umzugehen. Genau, danach kommen so Sachen wie Xovi, Moz und so weiter und so fort. Da wird es dann schon relativ kleinteilig dann.
LRT ist ja auch dabei.
Genau. Ich habe auch versucht, das wirklich komplett abzudenken, also mit Link Research Tools und LRT und das dann zusammenzählen. Das gleiche mit Search Konsole, GSC abgekürzt, ja. Das dann natürlich auch dann extra ausgewertet und addiert. Ich glaube, ein paar Tools werden hier wahrscheinlich über, ein paar untergewichtet einfach. Ja, denke ich auch. Es sind schon Zielgruppe professionell, also sind halt Grundgesamtheit sind ja Unternehmen, die Stellenanzeigen schalten. Also da sind Einzelkämpfer komplett unterrepräsentiert, weil die wahrscheinlich.
Kommen vor. Ja, aber.
Wenn sie keine Stellenanzeigen schalten, weil es Einzelkämpfer sind, dann. Nein,
vielleicht
nicht.
Wird ja ein Einzelkämpfer gesucht.
Ja, aber also wirklich so die Solo-Selbstständigen kommen ja praktisch nicht vor.
Nee, das ist klar. Aber vielleicht wird ein SEO-Team bestehend aus erstmal einer Nase gesucht.
Ja, also hat auch nicht den Anspruch, jetzt 100% die Wahrheit abzubilden, aber. Ist, glaube ich, so Best Guess und vor allem mit einem vertretbaren Aufwand und ganz gute Orientierung. Wenn man sich das in anderen Ländern anschaut, sieht das komplett anders aus. Also ich habe ja auch nochmal die Daten für UK. Da ist es so, dass da auf Platz 1 beispielsweise SEMrush ist mit einem Indexwert von 121. Also SEMrush wird da häufiger in Stellenanzeigen in UK gewünscht als Search Console.
Du hast hier auch die Search Console wieder als 100 gesetzt.
Genau, die Search Console ist hier 100 und SEMrush ist dann 120. Könnte dran liegen, SEMrush ist ja auch ein bisschen breiter also ist ja praktisch nicht nur ein SEO-Tool.
Nee, das geht schon ein bisschen, es geht ein bisschen weiter.
Genau, durch die Clickstream-Daten ist das so ein bisschen wie SimilarWeb und das kann man auch im Marketing allgemein verwenden, Webanalyse, solche Geschichten. Also es sind nicht nur SEO-Motive, warum man vielleicht SEMrush nutzt, genau. Und damit die Reichweite vielleicht ein bisschen höher ist. Genau, auf 2, wie gesagt, Search Console, Ahrefs 77,5 auf 3. Dann auch der Screaming Frog 64,9, so ein bisschen ähnlich, fast dann wie in Deutschland. Ich habe auch mir andere Länder noch angeschaut. Screaming Frog ist, glaube ich, so das Ding, was neben der Search Console das beständigste in allen Ländern ist. Also sowas wie Sistrix, SEMrush, also das kann sich pro Land total abwechseln. Ja. Aber der Screaming Frog ist immer so in den Top 5 dabei und die Search Console. Das sind, glaube ich, die Konstanten so um den Globus rum. die sollte man auf jeden Fall. Da können, was haben wir noch in UK? Moz 32,4, Search Metrics 5,4.
Da ist echt ein großer Abstand dann, ne? Also da,
ja, die fallen da schon kräftig runter, genau. Ja. Ein Sistrix spielt fast keine Rolle in UK, 1,8. Das sieht man allgemein, also die deutschen SEO-Tools in UK nicht so wirklich wichtig. Ist auch deutlich schwieriger, als man denkt, so Marketing für so ein SEO-Tool in anderen Ländern zu machen. Es ist halt so viel mehr als das Tool jetzt nur zu übersetzen. Du musst das im Prinzip in diesen Ländern halt bekannt machen, du musst es erklären, du musst das Vertrauen der Nutzer gewinnen, was unglaublich schwierig ist, was im Prinzip dann nur durch Vernetzung und Präsentsein dort möglich ist, was halt den meisten viel zu wenig gelingt. Also wie gesagt, das ist mehr als jetzt nur übersetzen und ein paar AdWords dort schalten, das wird nicht funktionieren. Ne? Das wird oft stark unterschätzt, was dann Marketing notwendig ist. Auf jeden Fall, wer gern so international sich als SEO positionieren will, kann dann auch mal da so reinschauen, was denn in anderen Ländern erwartet wird. Das sind oft dann ganz andere Tools. Da zum Beispiel so ein Deep Crawl taucht da zum Beispiel auch auf, von denen sicherlich der eine oder andere schon mal gehört hat. 4,5 ist auch kein wahnsinnig hoher Wert.
Das kommt vor.
In Deutschland kommt es praktisch gar nicht vor. Und
fast gar nicht, okay.
Auch so manche Tools ist man überrascht, wie wenig die vorkommen, wo bei denen, also zumindest ich, irgendwie häufig Kontakt mit dem Vertrieb habe, dass man manchmal denkt, oh, das die scheinen aber sehr stark unterwegs zu sein, so häufig, wie die sich vertrieblich melden. Wenn man dann mal
Möchtest
guckt.
Du das konkretisieren?
Nein, ich will ja keinen hier dissen. Auf jeden Fall, an Marktanteilen in diesem Sinne haben die dann noch nicht nachgelegt.
Was mich jetzt ein bisschen erstaunt ist, was mich ein bisschen erstaunt ist, dass Majestic gar nicht vorkommt.
Die habe ich in der Tat vergessen. Also das Ganze lief natürlich so, dass ich vorher irgendwie ein Set aussuchen musste, um dann zu gucken, und kommen die vor. An die habe ich ehrlicherweise nicht gedacht. Ich hatte mir...
Jetzt mal gefragt.
Also wenn jemand ein Tool vermisst, kann ich das gerne ergänzen. Ich mache das jetzt einfach mal regelmäßig, vielleicht einmal pro Quartal so eine Auswertung.
Und schön, vielleicht sieht man ja da so eine Bewegung.
Genau, ich denke, dass sich das relativ langsam bewegt, diese Marktanteile, dass sie sich verschieben, weil das ist schon sehr schwer, glaube ich, so stark in eine Unternehmens-DNA reinzukommen, dass du in den Stellenanzeigen auftauchst. Also da hat sich ein Unternehmen dann sehr, sehr stark für das Tool committed, dass sie sagen, das benutzen wir so intensiv, das ist uns so bewusst, dass wir ganz gezielt halt Leute suchen, die sich darin auskennen. Man hat ja mal so ein paar Tools, die man auch mal so nutzt, aber eben nicht in die Stellenanzeige schreiben würde. Und das sind aber auch die Tools, die man dann eher vielleicht auch mal wieder kündigt oder wechselt.
So das Grundset, meinst du?
Genau. Jetzt, ne? Das Grundset und dass man sagt irgendwie, ach, das hört sich interessant an und das buche ich mal für ein paar Monate und dann denkt man vielleicht, ah, ich will da ein bisschen Budget sparen und kündigt wieder zwei, drei Tools, die fallen dann weg.
Was du abbilden wolltest, war eben das, die Tools an sich, aber eben auch das, womit man halt stetig arbeitet. Und deswegen meinst du, dass die Bewegung, die man dann halt über einen Zeitraum, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Quartale sieht, das jetzt nicht Ausreißer.
Also wird, glaube ich, schwer, da die Reihenfolge zu ändern. Aber wer weiß, vielleicht schafft es ja das eine oder andere Tool. Und vielleicht kommen ja auch noch Tools, die wir noch gar nicht kennen und die den Markt dann mit wehenden Fahnen erobern. Zu wünschen wäre es uns allen. Immer neue Tools sind cool. So viel zu den Marktanteilen der SEO-Tools.
Genau, sollen wir dann zum nächsten Thema?
Genau, also die Grafik mit den Marktanteilen packen wir auch in die Shownotes, dass die sich jeder mal anschauen kann. Mhm. Kommen wir zum nächsten.
Genau, wir fragen ja danach, ob SEO wirklich schwerer geworden ist oder leichter.
Um wie viel Kilo?
Um 3 Kilo, als vor 5 Jahren.
Ja.
Aleda Solis hat am 14. März bei Twitter eine Umfrage veröffentlicht, bei der sie eben genau das in den Raum stellt. Also danach fragt, ob es mehr Schwierigkeiten gibt im SEO, weniger oder ob es gleich geblieben ist. Sie hat auch angeboten zu sagen, I just want to see results, was ich sehr charmant fand. Und vielleicht können wir das ein bisschen aufdröseln. Ist SEO wirklich schwerer geworden als vor
5 Jahren? Was kam raus bei Ihrer Umfrage?
Also 43,6% haben gesagt, dass es tatsächlich schwerer geworden sei.
Und das war der Großteil, ne?
Ja, das war der Großteil. Weniger sagten 11,7% weniger schwer. Genauso schwer wie vor 5 Jahren sagten 18,4% und die Leute, die einfach nur die Resultate sehen wollten, waren 26,2%. Also es gab schon im Prinzip eine Mehrheit dafür, die gesagt haben, dass es schwerer.
Deutlich Mehrheit, ja. Und es haben auch viele mitgemacht, über 1300 Personen. Die Aleda ist ja recht bekannt, kommt eigentlich aus Spanien, ist aber international im englischsprachigen Raum unterwegs, da mega bekannt und war auch schon hier in Bonn bei Sistrix. Hatten wir die mal zu Videoaufnahmen eingeladen über die Ranking-Faktoren. Ist heftig unterwegs. Ist SEO schwerer geworden. Was glaubst du? Würdest du dem so zustimmen?
Ich tendiere zu nein. Es ist nicht schwerer geworden als vor 5 Jahren. Es ist anders.
Ja.
Also was wenn man die Erwartung hat, man geht irgendwie quasi mechanistisch oder technisch an eine Seite ran und optimiert irgendwie einen Titel und eine Meta-Description und macht die Seite einen Ticken schneller und hätte damit sozusagen den Wettbewerb hinter sich gelassen in der SERP. So geht das nicht, aber so ging das meines Erachtens halt noch nie. Ja, also was schwerer geworden ist mit einer mechanistischen Erwartungshaltung an SEO ranzugehen und dann an ein paar Stellschrauben zu drehen und zu erwarten, dass das dann halt Resultate bringt, was du vor 10, 15 Jahren vielleicht noch gemacht hast.
Ja. Ich finde, es ist auf jeden Fall komplexer geworden. Also es gibt noch mehr Spezialthemen. Also ob das sowas ist wie Rich Snippets und Rezeptkarussells und Sonderformate und Newsboxen und Answers und was es so alles gibt. Also es gibt viel mehr Spezialfälle. Also es ist, glaube ich, deutlich schwieriger geworden, so Generalist zu sein, der alles kann. Genau. Also es hat sich so etwas mehr spezialisiert.
Genau, es ist differenzierter geworden. Es ist
differenzierter, damit komplexer. Mhm. Wenn man den Anspruch hätte, alles zu können, wer könnte man vielleicht sagen, dass das schwieriger ist, weil es mehr ist. In den einzelnen Disziplinen ist vielleicht nicht mehr. Was ich einen ganz großen Unterschied finde, ist, und das ist dann Frage der Position, je nachdem, was für Content du dort eigentlich betreust, also ob das eher so Sinn-Content, Spam ist oder Qualitäts-Content. Also ich finde, es ist schwieriger geworden, eindeutig Spam ranken zu lassen und Mist ranken zu lassen. Mhm. Also Seiten, die es nicht verdient haben, dort zu ranken, das ist schwieriger geworden, weil Google einfach besser geworden ist.
Aber schon vor 5 Jahren konnte man die Bewegung dahin sehen.
Da war schon klar der Ansatz, aber hat sich halt noch mal ein Stück weiterentwickelt. Mhm. Mhm. Qualitativ hochwertigen Content ranken zu lassen, finde ich, ist leichter sogar geworden. Ja, definitiv.
Das würde ich auch sagen.
Also ja. Google kann Qualität besser erkennen und ich finde, Links sind noch unbedeutender geworden. Auch die letzten 5 Jahre.
Ja. Es gibt, also das sehe ich im Longtail zumindest, dass das Quäntchen Links mehr oder bessere Links, das kann durchaus helfen.
Im Longtail wahrscheinlich schon, ja. Ja, aber insgesamt ist das Thema, glaube ich, deutlich zurückgegangen, die Bedeutung von Links. Und du kannst im Prinzip nur mit internen Links super Rankings erreichen für harte Keywords.
Das finde ich jetzt wieder ein bisschen hochgegriffen. Also du musst
also wenn du irgendwie klar auch natürlich da einfach den Trust bei Google hast als Domain.
Ohne dass du das Thema nutzerorientiert brillant und perfekt bearbeitest und anbietest und auch die technischen Parameter und so weiter stimmen, kommst du da nicht rein bei irgendwelchen Brecher-Keywords in diese App. Also da muss schon sehr, sehr viel passieren. Also muss schon im Prinzip alles stimmen. Aber für Midrange und Longtail würde ich dir im Prinzip zustimmen, dass halt, wenn du das Thema adäquat und gut bearbeitest und die Architektur stimmt und du nicht so viele Fehler machst, dann geht das natürlich. Aber ich denke mal, bei den wirklich schwierigen Keywords,
wo viel AdWords Geld auch ausgegeben wird.
Zum Beispiel, ja. Also ich baue eine gute Seite und in meinem Bauchladen, den stelle ich jetzt hier in die SERP rein. Bitte schön, lieber User, warum kommst du denn nicht? Also nee, das finde ich jetzt zu einfach dargestellt.
Also da hältst du Links nach wie vor für sehr wichtig.
Ja.
Interessant. Ja, wir hatten letztens die Diskussion noch bei
Nicht für das alleinig Kriegsentscheidende, aber das gehört mit in den Mix rein. Also die Verankerung. Mhm.
Ja, ich hatte es nie so mit Links, deswegen ist das, glaube ich, auch mal ein bisschen so eine Philosophiefrage. Also mir fällt es dann auch deutlich schwieriger insofern, weil ich da keine Prozesse habe, fertigen für. Also ich hatte eigentlich immer Glück, für Domains arbeiten zu dürfen, die es eigentlich nicht nötig hatten, also die eben so stark verlinkt sind aufgrund der Marke, dass die eigentlich kaum einen Linkaufbau brauchten. Mhm. Und glaube aber, dass es sicherlich Domains bei anderen Domains was anders sein kann. Das kenne ich aber eher so ein bisschen vom Hörensagen dann.
Also was sicherlich nicht geht, ist, dass du einfach nur irgendeine Art von Content, die irgendwie so gerade passt zu irgendwelchen Targets, die du dir auswählst und da klatschst du irgendwelche Links drauf und auch wegen mir N gute Links und versuchst das halt in die SERP reinzukriegen und da zu halten, das wird auch nicht gehen.
Ja, das ist klar, also es muss schon hervorragender Content sein und vielleicht können wir uns darauf einigen, bei den hart umkämpften Keywords, also keine Ahnung, wenn du sowas hast wie Versicherungsvergleich, Kredit, solche Geschichten, da wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen, Content anzubieten, der jetzt 10-mal besser ist als der Wettbewerber, weil die schlafen nicht. Die gucken jeden Tag da auf die Suchergebnisse und wenn einer da eine gute Idee hat, eine neue, dann kopieren die das innerhalb kürzester Zeit und du kannst dir praktisch keinen Content-Vorsprung aufbauen. In anderen Bereichen, die vielleicht nicht ganz so hart umkämpft sind, da geht das vielleicht, dass du da auch ein, zwei Jahre irgendwie was anbietest, ohne dass einer das kopiert. Mhm. Und da kannst du dann ja wirklich nur mit gutem Content sehr weit kommen. Mhm. Je enger da der Wettbewerb ist und je mehr du da deren Atem im Nacken spürst und die wirklich immer direkt hinter dir sind und da auch keinen Zentimeter abreißen lassen, da ist es dann schon immer wahrscheinlich das Gesamtpaket. Ne?
Ja, genau. Also so würde ich das beschreiben. Was ich extra auch nochmal bei Sistrix und auch bei Searchmetrics nachgeguckt habe, ist, was ja schon der Fall ist, ist, dass Google sich mehr von der SERP nimmt. Also das ist Googles Plattform, ja. Die können sich mehr von der SERP nehmen natürlich. Aber das fällt schon auf. Wenn man Google als unmittelbaren Konkurrenten hat, dann kann es tatsächlich schwerer sein.
Dann kann es katastrophal sein, klar.
Genau, das kann also, dann unter Umständen das Zusperren des Geschäfts
genau.
bedeuten.
Also wenn Google so...
Wenn man keinen Workaround findet oder keine Ausweichnische.
Spezialsuche anbietet, irgendwie eine Hotelsuche oder direkt die Antworten ausspielt, irgendwie wie alt ist Angela Merkel und das Wetter und Fußballergebnisse und was es da so gibt, kann natürlich sein, dass du da fast komplett der Traffic wegbricht.
Ja, wobei wir als, ich glaube, das war noch zu meinen Stadtzeiten, Google hat ja irgendwann diese Riesenfläche mit dem Wetter besetzt, in Desktop.
Ja.
Ich kann sie dich erinnern. Also als das anfing. Und da war natürlich Wetter statt Name, die Queries waren weg.
Ja.
Ja, weil braucht man gar nicht mehr sich drum zu bemühen. Aber sowas wie Unwetter oder Regenradar oder sowas oder Regenniederschlag waren jetzt nicht dieselben Brecher wie Wetter Stadtname. Aber man konnte noch ausweichen auf Content,
in so den Google
halt nicht abgebildet hat.
Aber bei dem immer die Gefahr ist, dass Google dann
irgendwann
nächste Woche auch auf die Idee, auf die kommt, irgendwie Regenradar noch mit anzubieten. Ja, gerade diese Sachen auf dem Sistrix-Plakat, was viele wahrscheinlich noch in den Büros hängen haben, haben wir genau das ja so praktisch als einen Todesstern dargestellt, der dann da auf einem anzieht, am Himmel erscheint und wenn du Pech hast, dann deinen ganzen Planeten da wegbombt. Das ist dann natürlich tödlich, aber da hatten wir zum Beispiel bisher große Veränderungen, aber noch geht's, die Rezepte-Karussells betrifft Chefkoch natürlich auch sehr stark. Da ist zum Glück aber noch so, dass die Rezepte eben nicht komplett dargestellt werden und schon die Leute noch dann auf die Plattform kommen. Aber sie haben im Prinzip einen Schritt übersprungen. Also früher rankte Chefkoch dann eher mit den Kategorieseiten, also
und dann hatte ihr einen Klick mehr, ne?
Genau, also, ja, die Leute kamen dann auf die Seite mit vegetarischen Rezepten und haben dann auf ein Rezept geklickt. Also da hat es dann zwei Klicks.
Genau.
Und jetzt kommen die direkt auf das Rezept. Das merkt man schon, dass dadurch der organische Traffic weniger PIs pro Session erzeugt. Mhm. Und du hast einen höheren Wettbewerbsdruck, weil jetzt, also Chefkoch war halt häufig auf Platz 1. Und jetzt wird praktisch Platz 1, 2 und 3 Desktop oder sogar Platz 4 dann Mobile mehr oder weniger gleichwertig ausgespielt, weil alle diese Rezeptkarte da haben. Mhm. Und ob du da auf 1, 2, 3 oder 4 bist, das noch relativ gleich prominent dargestellt wird. Ne? Ist also der Einschlag zum Glück noch nicht ganz so schlimm, aber auch schon... hat komplett das Nutzerverhalten geändert und die Gefahr besteht natürlich immer, dass Google dann da sowas fortschreitet und dann kann das schwerer sogar ein bisschen zum unmöglich werden, wenn Google dir einfach den Markt wegnimmt.
Ja. Ne? Genau. Was mir auch eigentlich eine Binse, die in den Sinn gekommen ist, ist das Wachstum der mobilen Nutzung, was ja auch die ganze Zeit ansteigt. Was wieder mit einem veränderten Nutzungsverhalten zu tun hat, mit einem vermehrten veränderten Nutzungsverhalten. Das ist möglicherweise eben auch für den einen oder anderen schwerer geworden, für den einen oder anderen aber auch möglicherweise leichter.
Also mit dem Core Web Vitals wird es auch nochmal relativ technisch.
Mhm, das stimmt.
Solche Sachen, also wobei, ist definitiv komplexer geworden.
Ja, es ist, ja.
Aber
ja.
Wenn du guten Content hast, irgendwo auch einfacher.
Genau, aber wenn du halt immer schon diese Policy gefahren bist, deinen Content nutzerorientiert zu gestalten, dann hattest du in der Regel, wenn du den Rest auch ordentlich gemacht hast, hattest du in der Regel ganz gute Karten.
Absolut.
In der SERP halt mitzutun. Und wenn du halt schnell mit heißer Nadel irgendwelches Zeug dahin gestrickt hast und schnell irgendwas in den Titel geschrieben hast und was weiß ich was, und deine Überschriften einigermaßen organisiert hast und wunderst dich dann, dass das halt nicht wirklich richtig performt.
Ja, so ein bisschen Verlagerung halt von den Skills. Also was heute sicherlich gut ist, wenn man als SEO auch so ein bisschen so ja, wie ein Produktmanager denkt und einfach das bestmögliche Produkt anbieten möchte, den Nutzern. Ja. Und ich bin der technische SEO-Trickser, der aber eigentlich den Content überhaupt nicht beeinflusst oder anfasst. Mhm. Dann wird das damit wahrscheinlich schwieriger.
Mhm. Ja. Also was mir auch aufgefallen ist, ist, dass der wachsende Professionalisierungsgrad von SEO auch eine Rolle spielt.
Oh, super Punkt, ja. Früher gab es halt viele Branchen, in denen SEO praktisch keine Rolle spielte. Und der Erste, der SEO gemacht hat, konnte da alles abräumen. Mhm. Das hast du heute fast gar nicht mehr. Ganz selten, dass, man da nochmal so ein völlig... Ja, es ist praktisch ein unberührtes Land, findet eine Branche, wo noch keiner SEO macht. Der Erste, der es macht, der wird den Markt dominieren. Mhm. Vielleicht in ganz engen, kleinen B2B-Nischen noch, aber das ist natürlich ein Traum, wenn man sowas findet.
Ja, wobei, das würde ich jetzt nicht innerhalb der letzten 5 Jahre verorten. Also weil, klar wächst der Professionalisierungsgrad, ja, auf jeden Fall, auch innerhalb der letzten 5 Jahre. Aber das war auch vor 5 Jahren eigentlich schon so, dass der Raum
da war schon weit vor schon, aber ich glaube, es ist noch mal enger geworden. Weil das SEO-Wissen wird ja auch immer mehr, ist es verbreitet. Es gibt immer mehr Leute, die sich da auskennen. Es gibt immer mehr Tools, die da helfen. Der Anspruch wird größer.
Ja.
Das definitiv. Und das ist ja auch das Problem, wenn man nichts macht und du stehen bleibst, die anderen gehen alle ein paar Schritte weiter, dann fällst du zurück.
Genau. Also und zwar richtig zwangsläufig, ja.
Ja. Also muss da ständig am Ball bleiben. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Vor einigen Tagen war ja eine Riesendiskussion in der SEO-Szene. Rand Fishkin hat eine Studie veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob es eine Studie ist, aber also zumindest hat er eine Datenerhebung, Zahlen veröffentlicht. Und das unter der etwas reißerischen Überschrift, fast 65% aller Suchanfragen bei Google bleiben ohne Klick. Er nennt das dann Zero-Click-Searches. Und das Ganze basiert auf Clickstream-Daten. Muss man vielleicht kurz erklären, was Clickstream-Daten sind. Es gibt verschiedene Datenanbieter, die vor allem durch Browser-Plugins im Prinzip mitschneiden, was die Nutzer so machen, was die irgendwie bei Google eintippen, auf welchen Seiten die sind, wenn man Pech hat, noch Screenshots von irgendwelchen Passwords machen und solche Geschichten. Also sollte schon so ein bisschen gucken, was man da so an Plugins hat, aber oft wissen die Nutzer halt gar nicht, was diese ganzen Browser-Erweiterungen so alles noch nebenbei machen. Und manche Anbieter kaufen halt dann die Daten von dem ganzen Tool zusammen und verkaufen die wieder. Das sind dann die sogenannten Clickstream-Daten. Und Rand hat das schon in den letzten Jahren erhoben, hat jetzt aber den Anbieter gewechselt, weil der eine es halt nicht mehr anbietet. Und jetzt hat er die Daten von SimilarWeb, die nochmal deutlich umfangreicher sind. Es war auch so, dass er vorher zum Beispiel keine iPhone-Daten hatte. Ja, jetzt hat er iPhone-Daten. Finde ich ja auch etwas gruselig. Also das iPhone gilt ja mal so als super mega safe, super safe und sicher. Und das ist schon erstaunlich, dass Tools es dann schaffen, mitzuschneiden, was den iPhone-Nutzer denn so bei Google in Suchanfragen eintippen, weil das sind ja oft dann auch sehr private Sachen. Und geht da eigentlich nur, wenn es irgendwie so VPN-Apps sind oder die irgendwie nochmal so eine gesonderte Internetverbindung machen und darüber das vielleicht mitschneiden. Wie auch immer, man weiß es nicht ganz genau. Das ist auch das Problem so ein bisschen bei den Clickstream-Daten, dass man die Datenqualität und Quellen halt
schwer bewerten
können. Ja, ne? Das ist halt so ein bisschen dubios und wahrscheinlich auch alles nur so halb legal. Also ich glaube, in Deutschland wäre so eine Erhebung komplett unmöglich. Und genau, Rand sagt so ein bisschen, das ist größer geworden, der Anteil dieser No-Click-Searches. Aber da vergleicht er eben die eine Datenquelle mit der anderen, was meiner Meinung nach nicht geht.
Aber er sagt doch auch, dass er nicht Äpfel mit Äpfeln vergleicht, sondern dass das schon ein bisschen eine andere Datenlage ist jetzt.
Ja, aber dann sagt das trotzdem. Und das ist so okay. Eigentlich das Gleiche wie damals, erinnerst du dich vielleicht noch an diese Searchmetrics-Studien zu Ranking-Faktoren. Wo die Korrelation,
also Correlation is not causation.
Genau, ja. Wo die gesagt haben, irgendwie, da ist die höchste Korrelation und dann auch mal sagten, Korrelation bedeutet noch nichts, aber hier ist die höchste Korrelation und deswegen ist das der wichtigste Ranking-Faktor. Also sie haben so praktisch sich über ihre eigene Warnung immer hinweggesetzt und das macht Rand ja in dem Fall eigentlich auch. Also er sagt dann schon sehr plakativ und reißerisch, das ist jetzt sehr viel. Und klar, Google damit ein bisschen an. Und hört im Prinzip nicht auf seine eigenen Warnungen. Mhm. Und ich denke, weil er ist ja schon ein alter Marketingfuchs, das macht er durchaus sehr bewusst, weil er natürlich Aufmerksamkeit haben will. Und dann ist es passiert, was das Beste ist, was passieren kann, wenn man sowas rausgibt. Google hat darauf reagiert. Yeah. Die haben das nicht einfach irgendwie ausgesessen und nach einer Woche fragt kein Mensch mehr danach, sondern Google hat darauf geantwortet.
Barbara Streisand-Effekt.
Und damit wurde das Thema dann natürlich richtig groß. Also der Danny Sullivan hat einen Blogpost geschrieben und ging drauf ein und sagte, dass die Kritik ist ja gar nicht berechtigt und so weiter. Ich habe es ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden, warum Google da so dünnhäutig war und darauf geantwortet hat. Also jetzt einfach aussitzen können. Also das große Google, warum müssen die von einer Einzelperson sowas drauf reagieren?
Es ist ja schon, dass Google dadurch in einem wirklich erkennbar, auch für Laien erkennbar, sehr negativen Licht dargestellt hat.
Ja, aber es war nicht die US-Wettbewerbsbehörde und es war nicht die New York Times, es war Rand Fishkin.
Die Grafik, ja, lässt sich aber kopieren und in anderen Medien einfach fasslich für Leute, die sich mit Suchmaschinenoptimierung oder überhaupt mit dem ganzen Segment überhaupt nicht befassen. Die hören nur Google. Google lässt die Suchen bei sich und kassiert die ganzen Klicks und gibt nur ein Drittel an die armen Website-Betreiber. Das hätte schon auch eine Nachricht werden können.
Ja, also ich kann es mal erklären, dass Danny Sullivan da vielleicht einfach noch nicht professionell genug ist in der Rolle bei Google. Also,
das sind harte Worte.
Ja, aber so ist es. Also ich finde, das da muss er cooler sein bei sowas. Andere Erklärung ist vielleicht zusätzlich, dass das in der Tat einfach politischer wird jetzt bei Google. Mhm. Also die Wettbewerbsbehörden da immer genauer drauf schauen, was Google da macht. Nicht nur Google, auch Facebook und so die anderen GAFAs da. Mhm. Das kann sein, dass das jetzt auch einhergeht mit Joe Biden, dem neuen US-Präsidenten, dass da jetzt neuer Wind weht. Mhm. Da erzählte noch der Pip Löckner, Pip im Doppelgänger-Podcast, wie nannte er es, der War jetzt Hype oder Tech gegen Politicians, dass der Biden da jetzt ein Team zusammenstellt, ein Regierungsteam, was regulatorisch da sicherlich mal nochmal ganz anders wahrscheinlich vorgehen wird. Ich kenne die Leute nicht so, vertraue da einfach mal dem Pip, dass er da gut informiert ist und das richtig einschätzt. Und er erwartet da wirklich, also er geht da schon so ungefähr Wetten ein, was wird denn alles dieses Jahr noch zerschlagen, so ungefähr. keine Ahnung, wie schnell das gehen wird, aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass da eine ganz andere Anspannung jetzt auf einmal ist. Google genau weiß, dass sowas natürlich Munition ist, die gegen Google verwendet werden kann. Ich persönlich sehe das überhaupt nicht so, weil, wie gesagt, da Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Jetzt meinst du aber nur den reinen Anstieg sozusagen.
Genau, also der Anstieg bedeutet gar nichts, weil einfach zwei verschiedene Datenquellen sind und man nicht weiß genau, was dahinter steckt und woher das kommt. Also das kann dieser Anstieg rein durch die Datenquelle kommen. Das Zweite ist, selbst wenn es ein bisschen steigt, also ich kann jetzt in der Breite nicht entdecken, dass Websites weniger Traffic von Google bekommen haben. Das ist sicherlich so in einzelnen Segmenten, wenn du halt irgendwie Hotelsuche oder so bist, hast du Pech gehabt.
Wie wir das mit dem Wetter beschrieben haben.
Also ja, so in Einzelfällen ja, klar. Aber jetzt so die breite Masse, würde ich das jetzt nicht behaupten. Also Google, schreiben sie auch selbst, schickt immer noch Milliarden und jedes Jahr Milliarden mehr Klicks an die ganzen Plattformen da draußen. Und es war halt schon immer so, dass ein großer Teil der Suchen erstmal keinen Klick nach draußen erzeugt. Also Google führt es ja auf, das sind Suchen, die einfach nur praktisch nochmal verfeinert werden. Also ich suche Sneakers und merke, ich muss schwarze Sneakers suchen, um das Richtige zu kriegen. Das ist auch schon so ein bisschen der Fehler von dieser SEO-Click-Studie und auch diesem Begriff, finde ich, weil wenn ich so ein Refined Search mache, dann habe ich ja schon einen Klick gemacht. Ich habe halt dann nochmal den Suchbutton geklickt und meine Suche nochmal verfeinert. Also im Prinzip müsste man es ja pro Search-Session machen und nicht pro Search. Und dann wäre die Zahl definitiv schon mal geringer.
Geringer, ja, auf jeden Fall. Aber das war ja nicht, ich glaube, dass das nicht die Stoßrichtung war, die abgebildet werden sollte, sondern wie viel geht tatsächlich nach draußen. Nicht wie viel Refinement passiert, weil die Suchanfrage zu broad gestellt war, sondern wie viel nach draußen. Also wie viel Klicks kriegen die Website-Betreiber? Das war das jetzt nicht.
Aber ich glaube, wenn man es richtig und gut machen würde, würde man es so machen.
Andere Methodologie rangehen, ja klar.
War vielleicht dann auch so gar nicht die Absicht, sondern halt, ich meine, ich finde es total spannend, auch diese Zahlen. Ich wäre nur von mir aus jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, das so ernst zu nehmen und zu sagen, oh, dieses böse Google. Also es gibt sicher 1000 Gründe, Google zu kritisieren und zu sagen, irgendwie, die haben ein bisschen viel Macht, aber also kein Mensch hat natürlich ein Gewohnheitsrecht auf den Google-Traffic. Und ich finde, dass die Zahlen aber auch nicht gut geeignet sind, darzustellen, dass Google da irgendwie Marktmacht missbraucht, weil, wie gesagt, die beiden Studien einfach nicht vergleichbar sind. Also das kann man, glaube ich, an ganz vielen anderen Stellen bessern, dort denen gegen das Bein treten. deswegen verstehe ich die Aufregung nicht ganz.
Ja, geht mir ein bisschen ähnlich. Was du mit dem Gewohnheitsrecht sagst, das würde ich auch unterstreichen. Also wenn Google seine Anmutung oder seine Oberfläche verändert, auch zu eigenen Gunsten, dann ist das erstmal so.
Also deren Suchmaschine.
Wie ich dann darauf reagieren muss als Marktteilnehmer, ist, dass ich mich diesen Bedingungen anzupassen habe. Erstmal. Ja, also viel anderes bleibt mir nicht übrig. Ich kann mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, das ärgert mich jetzt aber gewonnen habe ich dadurch ja nichts.
Ja. Beiträge verlinken wir mal in den Shownotes, wer es noch nicht gelesen hat. Wie gesagt, vielleicht wird Google da so ein bisschen nervöser jetzt. Also im Prinzip müssen sie sich ja fast wünschen, dass andere Suchmaschinen einige Marktanteile haben, weil sie dann weniger angreifbar sind wegen Marktmonopol und ähnlichen Dingen.
Okay, wollen wir weiter zum nächsten Thema?
Ja, gerne. Nächste Thema kommt aus dem Bereich SEO-Ausbildung und Fortbildung. Und zwar gibt es jetzt ein SEO-Fachkräftezertifikat, so nennt sich das, vom BVDW. BVDW steht für, kannst du auflösen?
Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.
Genau, also das ist so mit das Offiziellste, was es, glaube ich, in Deutschland so in dem Bereich gibt. Und die bringen jetzt ein Zertifikat raus. Man kann eine Prüfung machen und sich sein SEO-Wissen, sein SEO-Know-how zertifizieren lassen. Das ging vorher für Agenturen und jetzt geht das eben noch für Einzelpersonen. Mhm. Kostet sowas wie 199 Euro, wenn man BVDW-Mitglied ist, 149. Richtet sich im Prinzip so an Junior-SEOs und Einsteiger.
Genau, die sagten so 1 bis 2 Jahre Berufserfahrung. Ne?
Genau. Und Johann von Hülsen sagte auch schon, er zum Beispiel begrüßt das total, weil das auch Bewerbungsgespräche natürlich viel einfacher macht, dass man sich da schon mal sicher sein kann, dass Leute ein gewisses Grund-Know-how Know-how haben und man da jetzt nicht groß Zeit verschwendet in Bewerbungsgesprächen, dass man mit Leuten redet und dann nach einer Stunde feststellt, die bräuchten halt eigentlich noch ein, zwei Jahre Ausbildung, um so ein gewisses Grundwissen zu haben. Er hat da, glaube ich, auch selbst mitgewirkt, was den Fragenkatalog da angeht. Das sind, glaube ich, 60 oder 80 Fragen, irgendwie sowas. Man muss 80% richtig beantworten.
Genau, 60 Fragen sind das und 80% musst du beantworten richtig.
Es ist, glaube ich, so ausgerichtet, etwa 10% fallen durch, was finde ich jetzt nicht viel ist.
Nee, finde ich auch, finde ich erstaunlich wenig.
Ja, ich weiß noch, unser Mathekurs im BWL-Studium, da sind irgendwie über 50% durchgefallen. Also es ist
Statistik in der Psychologie auch so.
Ja, es gibt manchmal so Horrorfächer. Ja. Also das gehört anscheinend nicht dazu. Also 90% klingt ja eigentlich machbar. Ich glaube, 10% sind es auch, die es sogar irgendwie komplett richtig beantworten. Ja. Der Julian von Seokratie hat auch bei den Fragen mitgewirkt. Und ich denke, das ist wahrscheinlich insgesamt ein ganz sinnvolles Ding.
Ja, also vielleicht kann man noch so ein bisschen auffächern, was Gegenstand der
Prüfungsfragen
ist. Das ist die Arbeitsweise in der Suchmaschine allgemein, Aufbau der SERP und Suchintention, On-Page und On-Site, Content allgemein, Backlinks, Off-Page, Tools und Kennzahlen, andere Online-Marketing-Kanäle werden da auch abgefragt, Rechtliches und Ethik, sicher spannend, und vertikales SEO. Und es gibt ja auch diesen SEO-Trainee-Leitfaden dazu, wo dann auch ein Prüfungsbeispiel genannt wird, wie lautet das korrekte Format einer Meta-Description beispielsweise. Und wenn man sich die Fachbegriffe, die da abgefragt werden, mal anguckt, ist das auf jeden Fall schon super umfangreich. Also da wird ein gutes Grundwissen abgefragt.
Also die Antworten werden praktisch schon mal vorgeben und man kann dann
auswählen. Genau. Was ich jetzt in dem Leitfaden nicht gefunden habe, waren so Begriffe wie Core Web Vitals, Lighthouse und die Chrome DevTools. Das weiß ich nicht, ob das zu speziell ist, aber das ist sicherlich, zumindest in meinen Augen, nicht ganz verkehrt, auch darauf vielleicht noch Wert zu legen. Vielleicht so als Anregung.
Ja, der Johann hatte mir, glaube ich, auch ein, zwei Fragen verraten. Also einer mit der schwierigsten Fragen, schaut euch das an, ist, was der Statuscode 403 bedeutet. Guckt das nach, bevor er das macht. Dann könnt ihr schon mal schwierige Fragen beantworten. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, oder? Was haben wir noch? Das Google Core Update Lite vom 14. März. Da gab es einen Post von Systrix und Systrix hat festgestellt, es gibt ja diesen Update-Radar von Systrix, den ich eigentlich ganz gut finde, weil der sich halt wirklich auch mal auf Deutschland bezieht und mit einem ordentlichen Keyword-Set.
Ja, ja, ja.
Also ich finde diese von den ganzen eher amerikanischen Tools ziemlich unzutreffend immer für Deutschland. Eher.
Nicht immer, aber häufig halt.
Ja,
also die gehen dann so ein bisschen unter.
Und da ist irgendwie auch immer Alarm bei denen, habe ich das Gefühl. Also die reagieren dann so auf alles.
Vielleicht sind die ein bisschen nervöser.
Vielleicht, ein bisschen hektisch, ein bisschen viel Kaffee getrunken, was auch immer. Der von Systrix finde ich es so, also zumindest für Deutschland so ein bisschen solider. Also da muss so echt was passieren, dass der mal ausschlägt. Und der hat ausgeschlagen am 14. März.
Lightly.
Ein bisschen, genau. Aber genug, um einen Blogpost bei Systrix zu schreiben. Und Systrix nennt da halt auch ein paar Beispiele, verlinken wir auch hier in den Shownotes. Zum Beispiel die Apothekenumschau hatte verloren. Die
hat's erwischt, ja.
Genau, die hat schon eindeutig verloren. Aber eben auch einige andere. Es ging teilweise hoch, es ging teilweise runter. Es war teilweise innerhalb eines Marktes, dass einer hoch und der andere runterging. Aber eben nicht so in der Breite, wie es normalerweise bei Core-Updates der Fall ist. Also recht wenig Domains, die betroffen waren.
Ja, ich habe mal mein Portfolio so mal durchgeguckt und habe da wirklich nicht wirklich was gesehen.
Also, ich eigentlich auch nicht wirklich was. Ja. Ja. Aber offensichtlich hat es ja bei ein paar gebimmelt irgendwie und insofern ist es erwähnenswert. Wir hatten in unserer ersten Folge von SEO Date das für den Monat auch ein bisschen angekündigt, dass ein Core-Update kommen könnte, weil im Prinzip wieder 3 Monate rum sind. Mhm. Als letzte offizielle, was Google bestätigt hat, war ja im Dezember. Mhm. 3 Monate später sind dann Januar, Februar, März.
Hatte deine Glaskugel dann recht, ne?
Ja, bloß Google hat es nicht bestätigt und insofern, ja, offiziell gab es kein Update dort. Aber so ein bisschen halt, hat man so ein bisschen recht. Aber ein offizielles könnte halt trotzdem jederzeit kommen, ne? Das nochmal so richtig halt. Ich meine, kann eh immer kommen, aber das letzte offiziell bestätigte war halt im Dezember.
Ja.
Ja. Schwebt immer über einem die Gefahr. Genau. Das nächste Core-Update. Genau. Wenn wir schon bei Google sind, haben wir noch ein paar Tipps für die Konfiguration der Google Search Console. Und zwar, ja, mir war aufgefallen, ich bekam wirklich viele Nachrichten von Google im März mit dem Hinweis, dass man die Domain Property für eine Domain einrichten kann. Vielleicht kurze Erklärung, Domain Property, was das ist. Das gibt es, glaube ich, so ungefähr seit November 2018, dass man in der Search Console eine Domain als Ganzes anmelden kann. Das nennt sich dann Domain Property und da wird dann im Prinzip alles reingezählt, alle Protokolle, HTTP, HTTPS, alle Subdomains, www, nicht www, alle Verzeichnisse, also wirklich komplett alles, was die Domain betrifft, zählt damit. Und ja, es gibt zwar schon länger, Ende 2018, aber eben auch nicht ewig lang. Und viele haben ja ihre Anmeldung bei der Search Console halt schon deutlich vor 2018 gemacht. Und haben das vielleicht gar nicht mitbekommen, dass es diese neue Möglichkeit gibt. Wird nicht jeden erreicht haben, die Nachricht. Und das sollte man natürlich machen. Und ich bekam jetzt viele Nachrichten. Also ich, neben Chefkoch, mache ich auch noch so ein bisschen Beratung. Aber meist nicht halt wegen Agentur, dass ich da so eine Vollbetreuung mache, sondern eher, dass ich denen mal Inspiration gebe oder wenn da mal ein Problem ist, dass ich mal helfe. Dadurch habe ich aber Zugang zu ziemlich vielen Search-Konsolen, die mal irgendwann gesagt haben, hier, ich schalte dich frei. Und deswegen plöppt denn bei mir im letzten Monat so eine Nachricht nach der anderen auf, Search-Konsole umstellen, umstellen, umstellen und teilweise mit Angaben von Prozent, dass da stand.
Ja, das fand ich interessant.
Ja, 19% ihres Traffics oder so wird nicht gemessen, weil sie hier die Domain-Property nicht angemeldet haben. Und
also ich finde, 14 bei dieser Anmeldung oder 19%, das ist schon wirklich richtig nennenswert, was da unterm Radar bleibt.
Absolut, ja. Absolut. Ja, es ist natürlich auch praktisch, das alles in einer Property zu haben und nicht hin und her schalten zu müssen, irgendwie zwischen HTTP, HTTPS und so weiter. Einfach, dass man ohne nachdenken zu müssen weiß, da ist alles drin. Ja. Und das Zweite ist natürlich, dass man trotzdem Verzeichnisse anlegen sollte für jede Domain, die als einzelne Properties. Aus dem Grund, weil wenn man es filtert, was man ja auch machen könnte, also ich könnte ja die Domain-Property anlegen und dann ein Verzeichnis rausfiltern, aber da gehen eben ein Haufen der Daten verloren. Und das liegt an der Datensicherheit, Privacy Data, dass Google sagt, gewisse Suchanfragen werden wir dann eliminieren, weil es sein könnte, dass diese Person dann erkennbar ist, die das gemacht hat, weil diese Suchanfragen relativ selten sind und da eben viel rausgefiltert wird. Also wenn ich das bei Chefkoch zum Beispiel mache, dann ist das durchaus üblich, dass so praktisch die Hälfte der Suchanfragen rausfällt, wenn ich einen Filter setze.
Also hättest du mich jetzt irgendwie gefragt,
nenn
mal einen Prozentsatz, hätte ich im Leben nicht gesagt.
Was hättest du so geraten?
Nee, aus
der eher 5 ja als 50?
Eher in diese Richtung,
okay. Ja, ich war auch erschrocken.
Das ist schon heftig.
Konnte mir das erst auch nicht so ganz beantworten. Ja. Und da hat mir der Johann wieder sehr geholfen. Die haben das mal sehr ausführlich beleuchtet. Letztens steht das alles in der Google-Hilfe drin, wenn man da tief sich reinliest. Und die haben das sehr schön aufgedröselt, irgendwie als Video, als Blogpost, als sonst was, können wir vielleicht auch mal verlinken. Und wie gesagt, das ist nicht ungewöhnlich. Ich glaube, er spricht teilweise sogar von 70%, was da manchmal wegfällt. Deswegen so alle Verzeichnisse, die einem wichtig sind, die großen, sollte man definitiv alle als eigene Property in der Search Console anlegen.
Das ist aber auch wegen der Handhabbarkeit der Daten natürlich viel einfacher, mit Ordner-Properties zu arbeiten. Also deswegen ist das jetzt bei mir auch nicht so aufgeschlagen, weil ich da halt ne, diese Vorgehensweise habe, eine Domain-Property anzumelden oder eben auch die Verzeichnisstruktur, so sie relevant ist, auch damit abbilde.
Ja, aber da als Tipp, also an jeden, filtert mal die Domain-Property runter und vergleicht das mit den Daten, die ihr habt, wenn ihr da irgendwie eine Verzeichnis-Property praktisch anlegt. Und da werdet ihr wahrscheinlich große Unterschiede in den Daten sehen. Macht es teilweise auch für SEO-Tools dann natürlich schwierig. Die Daten ziehen dann über die API und da müsste man auch nochmal genau gucken, wenn die filtern. Also, weil sobald du auf klein runtergehst, wird Google da vieles nicht rausgeben aus Datenschutzgründen. Mhm. Schwieriges Thema.
Sollten wir aber, finde ich, auf Wiedervorlage legen. Wirklich mal angucken.
Ja.
Und dann mal
genau, also könntest du mal für verschiedene Domains durchchecken, wo wir so Zugang haben und berichten, wie groß da die Unterschiede sind. Mach mal. Dann haben wir noch die aktuellen SEO-Jobs. Da gibt es viele von diesem Monat. Also zumindest viele fand ich interessante, die größere Marken oder bekanntere Marken. Mhm. Das ist ja natürlich jetzt gerade eine etwas subjektive Auswahl. Also ich finde zum Beispiel auch alles rund um Kochen, Küchen und sonst was interessant, Lebensmittelhandel. Gehen wir einfach mal durch, was wir so haben. Das erste ist Rossmann, Drogeriemarkt. Die suchen einen SEO-Manager in Burgwedel bei Hannover. Ich bin jetzt nicht der große Drogeriemensch, der häufig in Drogerien geht, aber ich glaube, Rossmann ist die Nummer 2 wahrscheinlich am Markt, oder?
Würde ich jetzt auch behaupten.
Hinter DM?
Würde ich jetzt auch behaupten, hinter DM, aber ich so. Ich gucke mir jetzt gerade den Sichtbarkeitsindex an von
ich glaube, der ist schon dahinter und ich glaube, sind da schon die 2. Aber ist ja toll, da kann man als SEO den so ein bisschen Dampf machen, dass die vielleicht dann mal die Nummer 1 werden. Hat er jetzt auch gelesen, DM wird, glaube ich, demnächst auch diese Corona-Tests anbieten, also dass die dich praktisch testen, also nicht nur, dass du einen Test kaufen kannst.
Dass man dann,
genau. Okay. Und von Rossmann habe ich das nicht gehört, also den muss man mal so ein bisschen auf die Füße treten, dass sie ein bisschen wacher und agiler werden und das kann man da als SEO machen.
Ja, wobei die schon auch wachsen, ne? Also Rossmann wächst, die liegen bei 17 Punkten roundabout und DM halt bei 42, noch irgendwas, aber die wachsen ordentlich. Ja,
also wer
das ist sicherlich nicht unspannend.
Da Verfolger und Attacke machen will, ist bei Rossmann gut aufgehoben. Das zweite, was wir haben, ist Franconia. Wer es nicht kennt, gehört zum Otto-Versand. Haben viel diese, also wie nennt man das heutzutage? Landhausstil und Country.
Man kann nicht direkt sagen, Outdoor-Bekleidung, das passt nicht, aber so Country wird schon
genau passen. Und zwar so ein bisschen rund um das Thema Tiere totschießen. Also wer damit kein Problem hat und dies
du bist doch gar kein vollständiger Vegetarier, hä?
Dieses ländliche Mark, der ist da sicher gut aufgehoben. Die Stelle haben wir jetzt hier, Stellenanzeige, es nennt sich SEO-Manager, Projektmanager.
Im Bereich E-Commerce.
Genau, in Rottendorf bei Würzburg. Würzburg ist Bayern, ich glaube. Aber wahrscheinlich reißt man jetzt immer den Kopf ab, weil es nicht Bayern, Franken wahrscheinlich.
Genau, also wahrscheinlich reißen die Franken jetzt den Kopf ab.
Gehört Franken nicht zu Bayern?
Weiß ich nicht, ob die Franken das oder so dargestellt wissen wollen.
Ja, bevor ich in mein Unwissen vertiefe, verlinken wir auch den Job. Ist, glaube ich, insofern auch interessant, weil wenn das zum Otto-Versand gehört, kann man da wahrscheinlich tolles Know-how erlernen und abgreifen und ja, zum Otto-Konzern. Otto ist ja einer in Hamburg der 3 größten Arbeitgeber, wenn es nicht sogar der größte. Ich weiß nicht, die aktuelle Reihenfolge. Also der Flughafen ist riesig. Da wird noch Airbus gebaut, die sind riesig. Und der Otto-Versand.
Also auf dem Schirm habe ich vor allen Dingen die beiden ersteren.
Ja, aber Otto hat sehr, sehr viel mit dabei. Ich hatte ja mal ein Praktikum meines Studiums beim Autoversand gemacht. Und da die Zentrale, das ist wie so eine kleine Stadt in Hamburg. Also definitiv einer der drei größten Arbeitgeber in Hamburg. Und ja, natürlich Versandlegende, auch weltweit wirklich eine große Nummer. Und Franconia ist halt so einer der Spezialkataloge. Ich weiß gar nicht, ob die das mal irgendwann dazugekauft haben oder das schon immer denen gehörte. Wie gesagt, Jobangebot verlinken wir. Dann haben wir noch Rewe, die sitzen von der Zentrale in Köln, glaube ich. Zumindest die SEOs sitzen da in Köln. Da war ich schon mal bei so einem Inhouse-SEO-Day. Die haben da eigentlich ganz coole Location. Die suchen einen SEO für den Bereich, vor allen Dingen, glaube ich, Local Search. Also die haben über 3000 Filialen Rewe. Und jemand, der eben die ganzen Maps-Listings dort betreut. Finde ich eigentlich auch spannend. Also das ist nochmal so ein ganz eigenes Gebiet. Da kannst du so wirklich Spezialist für ein Thema werden. Mhm. Und zwar sicherlich mit einem dann der attraktivsten Plattformen dafür. Ja. Rewe mit den 3000 Filialen. Also hast wahrscheinlich schon einiges an Budget auch, um da tolle Sachen zu machen, weil es für die wichtig ist. Mhm. Also mehr als jetzt irgendwie so ein No-Profit-Verein oder sowas. Die haben auch eine riesen Nutzung. Also ich habe hier mal ein Foto von ein paar Supermärkten vor einem Monat gemacht und bei Google Maps hochgeladen, so als Local Guide. Und so ein Rewe-Supermarkt, die Fotos wurden da locker 50.000 bis 100.000 Mal im Monat angeschaut.
Oh, okay.
Und das jetzt mal 3000. Ich weiß ja nicht, ob jetzt jeder Rewe, ich meine, Bonn ist vielleicht dann auch ein bisschen überdurchschnittlich von der Größe schon. Es war, was sagt man über Bonn, halb so groß.
Groß und doppelt so tot wie der Friedhof von Chicago.
Genau, Zentralfriedhof von Chicago, glaube ich, genau. also, aber trotzdem ist Bonn ja eher eine der Top 20 großen Städte in Deutschland und wahrscheinlich sind da viele Rewes auch kleiner. Aber egal, 3000 davon, ich weiß auch gar nicht, warum das dann so häufig angezeigt hat, weil in so einem Supermarkt gehen ja garantiert keine 100.000 Leute, verschiedene Leute oder überhaupt und die suchen ja nicht jedes Mal nach dem Weg. Ja, keine Ahnung, aber das ist, glaube ich, spannend zu erkunden, warum kommt es zu 100.000 Views von Location-Fotos im Monat, von einem Supermarkt?
Ja, wie bohrst du das auf?
Wie gehst du das an diese Frage? Das können ja vielleicht mal unsere Zuhörer im Podcast irgendwie uns beantworten, wie kommt es zu 100.000 Views einer einzelnen von einem Rewe-Markt? Also vielleicht
der auf der Ecke in wo ist das, Kessenich?
Genau, der.
Okay. Ja, aber da sind doch die Haltestellen in der Nähe beispielsweise.
Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, erscheint das dann auch in Maps, wenn ich da irgendwie die Sparkasse daneben suche, die Volksbank gegenüber oder den Bäcker daneben. Das, ich weiß nicht, auch Google Street Views, also es wird ja auch an so vielen Stellen inzwischen ausgespielt. Aber wird so ein Supermarkt angezeigt, ohne dass ich ihn eigentlich gesucht habe? Das ist das Foto. Wahrscheinlich. Aber da bin ich viel zu wenig drin. Und wer da gerne aber tief rein will, bewirbt sich einfach bei Rewe und wird dann dafür sogar bezahlt. Cool. dann haben wir noch was aus dem Lebensmittelbereich. Just Spices. Kennst du die?
Nee, die kenne ich gar nicht. Ist das schlimm? Also ich kenne Ankerkraut
ich halt. Ich glaube, die kennst du auch. Im Supermarkt hast du die bestimmt schon gesehen. Ja, klar, doch im Supermarkt hast du auch gesehen. Eher einer dieser modernen Gewürzanbieter. Es gibt ja diese alten, wo die Fläschchen so aussehen wie von der Oma irgendwie so ein bisschen. Also so
Ostmann oder
diese. Genau, also so das hatten. Fläschchen von der Oma.
Also Finnland gab es das nicht, bei meiner Oma gab es das nicht.
Ja, aber das haben halt schon so die Eltern damals und die Oma so im Gewürzschränkchen gehabt. Ja, das sieht schon so ein bisschen muffig so manch aus. Und Just Spice ist so einer von diesen Anbietern, sind Richtung modern. Haben, glaube ich, auch eine ganz gute Distribution so in den Supermärkten. Also mir fallen die schon, ich habe die schon häufig in Supermärkten gesehen.
Jetzt, wo ich halt, ich gucke mir halt gerade das an Und jetzt erkenne ich die natürlich wieder.
Ja. Weil das halt auch, also haben so recht bunte, runde Verpackungen. Ja. Und auch, glaube ich, auch mit so etwas innovativeren Gewürzmischungen, irgendwie Pizza-Gewürzmischung, irgendwie sowas, genau.
Kaffeekuss.
Wettbewerber da in dem Segment wahrscheinlich dann eben Ankerkraut, die auch bekannt sind aus Höhler Löwen, die ich auch super cool finde und gerne nutze. Das ist so ein bisschen wie Rossmann. Ich glaube, Just Spice ist da eher so die Nummer zwei, würde ich fast vermuten. Ich weiß es nicht. Aber es ist dann wahrscheinlich so ein bisschen Angriff. Auf jeden Fall finde ich ein cooles Thema. Wissen wir, wo die sitzen? Steht wahrscheinlich in der Düsseldorf. Hier in NRW. Mhm. Okay. SEO Manager verlinken wir auch. Dann haben wir noch was aus dem Kochbereich. Bulthaub. Spricht man die so aus? Bulthaub? Ja, ne?
Wie sollte man es sonst aussprechen?
Ich habe das Wort noch nicht so häufig benutzt, aber kenne sie trotzdem. Die bauen ziemlich coole Küchen. Ne? Also teure, oder? Kennst du dich aus?
Schöne,
ja. Leider ist es ja oft, dass, wenn es schön ist, auch teuer. Das geht leider oft einher. Ich hatte mal eine Bekannte in München, die eine Bulthaub-Küche sich gekauft hat. Und ich weiß,
war die schön?
Also nicht die war sehr schön. Die Küche war schön. Ich muss aufpassen, was ihr sagt. Sie hatte eine sehr schöne Küche, ja. War so knallig rot. Und ich glaube, sie hatte damals da 20.000 für die Küche gezahlt. Und das war keine große, das war nur so eine Zeile irgendwie. Also so eine kleine Zeile.
Das ist aber für den einen oder anderen wahrscheinlich auch so im Bereich des Normalen. Also nicht für alle, aber.
Ja. Aber also da kann man so Küchen im Preisbereich von Autos kaufen, oder? Würde ich sagen.
Ja.
Und die sitzen irgendwo im tiefen Bayern. Diesmal bin ich mir relativ sicher, dass es Bayern ist. Also so ein bisschen, was ist das, östlich von München. Bodenkirchen nennt sich dort. Mhm. Finde ich insofern auch interessant. Also sicherlich eine gute, sehr, sehr etablierte Marke. Ja, jemand, der zum Beispiel jetzt nicht so Lust hat auf diese ganze Hipster-Berlin-Welt und Großstadt, dass du als SEO dann praktisch auch mal in so ein gemütliches bayerisches Dorf ziehen kannst.
Die Natur genießen.
Genau, und in deinen Franconia-Klamotten dort durch die Wälder streifst. Genau. finde ich einen echt interessanten Job. So Sachen gibt es ja auch nicht andauernd. Und dann haben wir noch zwei Jobs aus dem Medienbereich. Einmal die Bild-Zeitung sucht noch einen SEO. Das ist dann halt eher die Berlin-Hauptstadtwelt. SEO-Manager in Berlin. Und zur politischen Ausgeglichenheit, die Taz sucht auch, da ist es ein, ich glaube, SEO und SEM, beides, glaube ich. Warte mal, die nennen das. Haben wir es denn? Einen Redakteurin für Audience Development und Editorial SEO. 50% Teilzeit. Auch interessant. Also falls man zum Beispiel Kinder hat, die man betreut und nur 50% arbeiten kann, will, muss, ist das eine passende Stelle. Halbtagsstelle praktisch bei der Taz. Bei Bulthaupt dachte ich noch, was ja immer so schade ist, also wenn man so für Firmen mit coolen Marken eigentlich oder tollen Produkten arbeitet, was schade ist, dass man als Mitarbeiter nicht automatisch diese Produkte bekommt. Ne?
Ja, warum kriegt man als SEO von
ich habe dann immer Bulthaupt so einen Impuls, dass ich denke, oh cool, ich würde gerne SEO für Tesla machen, dann bekomme ich gleich einen Tesla bald. Aber leider ist das ja nicht so.
Ja. Merkwürdig, ne?
Ja, aber das würde doch irgendwie die Identifikation mit dem Unternehmen durchaus verstärken.
Erhöhen, ja.
Geht natürlich leichter für so Unternehmen, die zum Beispiel sowas wie Software-Tools anbieten, also SEO-Tools zum Beispiel, wo du keine Grenzkosten hast. Also noch eine Lizenz kostet praktisch nichts. Ja. Noch ein Tesla kostet leider doch eine ganze Menge. Oder noch eine Bulthaub-Küche. Dann gibt es meist leider nur so ein paar Rabatte, dass irgendwie ich glaube bei Franconia, die hatten es auch geschrieben, dann kriegst du irgendwie 5 oder 10% auf Rabatt auf die Katalogbestellsachen, aber.
Ja, wobei, das kriegt der normale Nutzer ja auch in der Regel.
Ne? Ja, aber du kriegst es dann immer und ohne irgendwie
Aktionszeit.
Gutscheinheftchen einzulösen, genau. Ja. Aber können wir auch mal irgendwann drüber reden, so Differenzierung von Unternehmen, also wie schaffst du es eigentlich richtig attraktiv für
Mitarbeiter
zu werden? Mhm. Jetzt bei uns dann speziell für SEOs, aber ich glaube, auf Dauer ist es nicht der Kicker und der Obstkorb, oder?
Bitte?
Ja, fast jedes Unternehmen hat dann da stehen, ja, bei uns.
Ach so, wir haben der Kicker und
der Obstkorb. Ein
Kipper, ich habe ja Westfälisch nicht verstanden. Der Obstkorb.
Obstkorb, genau.
Obstkorb mit Wurst.
Genau. Da darf man, glaube ich, und da auch mal mehr erwarten. Also im Grunde, aber machen wir mal eine Anfolge, sonst wird es heute zu spät. Wir haben, glaube ich, unsere Stunde so ungefähr wieder voll. Und sagen noch Danke, ne?
Ja, genau. Wir sagen Danke für die positive Resonanz, die wir bekommen.
Genau, bei der ersten Folge. Also erstmal danke wirklich an alle Zuhörer von der ersten Folge. Wir waren völlig geflasht, wie viele zugehört haben.
Also, damit haben wir nicht gerechnet.
Das war eher so das Fünffache von dem, was wir sagten. Irgendwie
das wäre dann hochgegriffen.
Genau, das könnte passieren. Also hat uns total umgehauen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sind noch ein paar einzelne Personen, denen wir danken wollen. Das ist einmal der Markus Tandler von Right, der uns, glaube ich, gefühlt 100 Mal zwischen bei Clubhouse irgendwie und in seinen Streams irgendwie empfohlen hat. Immer wenn er irgendwie meine Nase sieht, sagt er, hört SEO-Date. Danke auch an Easy, die das auch schon erwähnt hat. Ich muss jetzt kurz mal einen Markus Tandler Ehren-Jingle einspielen. Oh, ja. Weil Markus war ja, wissen wahrscheinlich die meisten, aber die SEOs, die vielleicht neu da sind und da noch keinen SEO waren, Markus ist eigentlich der Vater der SEO-Podcasts in Deutschland. Er hatte damals Webmasters on the Roof. Genau. Und da spielen wir mal kurz hier den Öffnungsjingle ein, der ist wirklich sehr cool. It's time to turn your radios up and put your black hats on. Krieg ich Gänsehaut. Wobei meine Lieblingsstelle war. Ich habe das wirklich auf meinen Soundpads liegen und spiele
das. Ja, vor allen Dingen, das ist ein geflügeltes Wort zwischen
uns. Ja,
wie oft sagen
total.
Wir das?
Das ist eine Kack. Aber sagt er, Sie sind?
Ich verstehe das.
Ich verstehe auch, Sie sind so eine Kackseite. Nochmal. Wir sagen das ja in unserem Haushalt irgendwie andauernd. Ich liebe es. Ich danke Markus dafür, dass du das in die Welt gebracht hast. Genau. Also danke an Markus und Easy. Danke auch an den Markus mit K, Markus Hövener von Blue Fusion, für die Erwähnung in seinem Search Camp Podcast. Also wahrscheinlich habt ihr das alle schon abonniert, aber falls es jemand gibt, der nur SEO-Date abonniert hat und noch nicht Search Camp, dann bitte auch Search Camp abonnieren. Aber er ist natürlich schon viel länger am Markt unterwegs. Ist übrigens auch ein Westfale, ne? So wie ich. Also hat auch diesen feurigen Humor.
Das feurige. Nicht so langsam wie du.
Nicht so langsam wie ich? Mhm. Echt? Oh, okay. Da reden wir noch drüber. Vielen Dank auch an Christian Kunz von SEO Südwest, der uns auch in seinem aktuellen Podcast erwähnt hat. Danke, Christian, dafür. Danke an Juan González. Da war ich letzte Woche Freitag im Systrix Livestream, ging es um Ranking Factor Trust, verlinken wir auch. Und durften auch kurz unseren Podcast vorstellen.
Alles von dir im Pluralis Majestatis, ne?
Wir sind du und ich.
Du warst?
Ich war da, um unseren Podcast vorzustellen. Also ja, wir haben ihn nicht vorgestellt, das stimmt. Entschuldigung.
Da nicht für.
Klugscheißer. Danke an Christian B. Schmidt. Dort durfte ich ein Interview machen und auch den Podcast vorstellen bei SEO Driven. Also ja, ist ein YouTube-Kanal, ein Podcast, soziale Medien ist ja überall unterwegs. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist dann wahrscheinlich das Interview draußen. Es kommt Montag um 10 Uhr. Ich weiß nicht, wann unseres Ding rauskommt, aber Montag 10 Uhr könnt ihr euch das da auch anhören. Dann ganz besonderen Dank auch an Uwe Fenner. Weißt du, was der gemacht hat?
eine Rezension geschrieben.
Unsere erste Rezension bei iTunes. Danke, Uwe. Vielen, vielen Dank. Ein
dickes Dankeschön.
Genau. Und auch noch eine nette. Das auch noch. Und auch danke an Evgeni von SEMrush.
Ja.
Weil wir hatten im letzten Podcast erzählt, dass wir SEMrush gar nicht so gut kennen und längere Zeit nicht benutzt haben. Und Evgeni hat uns da direkt eine Tour durch SEMrush gegeben, ja, was sehr cool war.
Sehr informativ.
Ja. Ja.
Kann man vielleicht irgendwann auch nochmal.
Genau. Da wieder auf den aktuellen Stand gebracht hat. Sind inzwischen ja auch an der Börse. Wir hatten das im letzten Podcast gemacht und haben es jetzt geschafft, sind draußen und
Glückwunsch dafür.
Genau. Coole Sache in New York notiert. Als erstes großes SEO-Tool, glaube ich. Also insofern vielen Dank an alle.
Vielen, vielen Dank.
Genau. Und wer Lust hat und es ihm gefallen hat, gerne weitere Bewertungen bei iTunes. Nehmen wir immer dankend an. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Anmerkungen, Kritik, sonst was habt, schreibt uns seodate.com. Freuen uns über jedes Feedback. Ja.
Und sagen tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Folge. Bleibt gesund. Und ja, wenn ihr das gehört habt, ist vielleicht Ostern schon fast vorbei, aber wir hoffen, frohe Ostern gehabt zu haben.
Genau.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Ciao.